Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Die Datenbestände der Welt überschreiten heute leicht das 100-fache der größten Bibliotheken. Jährlich werden so viele Daten produziert wie in der gesamten Menschheitsgeschichte. Allein 700.000 Suchanfragen pro Minute, 500.000 Facebook-Comments und 100.000 Tweets. Das erlaubt uns, neue datengetriebene Erkenntnisinstrumente zu bauen. Quasi die Fernrohre des 21. Jahrhunderts.
Big Data.
Schätzungen haben ergeben, dass alle Inhalte, die vom Beginn der Zeitrechnung bis ins Jahr 2003 gesammelt wurden, ich meine jetzt hier Keilschrifttafeln, Buchseiten, Disketten und dergleichen, etwa 5 Milliarden Gigabyte an Daten entsprechen. Diese Datenmenge fällt heute in 48 Stunden an.
Wie kommt Sinn in die großen Zahlen?
Was könnten wir mit Big Data noch alles machen? Eine Kristallkugel bauen, die alles weiß, was in der Welt passiert. Mit diesem Wissen den Lauf der Welt steuern, als hätten wir einen Zauberstab, die Zukunft vorhersagbar machen. Ein solcher Versuch wird scheitern. Unter anderem, weil die Komplexität der mehr und mehr vernetzten Welt sogar schneller wächst als die Datenmengen.
Ein Bericht vom 24. Ernst-Mach-Forum in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Martin Bernhofer.
Für manche ist Big Data immer noch ein Fremdwort. Anwendungen des großen Datensammelns bestimmen aber schon lange unseren Alltag. Google sucht für uns passende Webseiten, Amazon empfiehlt uns Bücher und Facebook weiß, wer unsere Freunde sein könnten. Globale Unternehmen sind auf dieser Grundlage entstanden, aber auch Praktiken und Programme, die tief in unser Leben eingreifen. Big Data verspricht auch, die Forschung zu revolutionieren. Eine neue datengetriebene Wissenschaft könnte Prognosen sicher wie nie zuvor machen und komplexe Entscheidungen vereinfachen. Vielleicht bieten sich damit Möglichkeiten, die Welt besser zu erklären und Menschheitsprobleme zu lösen. Vielleicht wird aber auch der Weg zum gläsernen Bürger und Konsumenten weiter geebnet. Mit diesen Fragen hat sich in der vergangenen Woche das 24. Ernst-Mach-Forum in der Akademie der Wissenschaften befasst.
Die gesamte Welt wird abbildbar im Computer. Sie lässt sich aus den hochgeladenen Fotos dreidimensional rekonstruieren und man kann Krankheiten der Gesellschaft messbar machen, bevor sie ausbrechen. Gewalt, Kriminalität, Finanzkrisen, Kriege und früher behandeln.
Dirk Helbing ist Professor für Soziologie und Spezialist für Modellierung und Simulation an der ETH Zürich. Er koordiniert die Future ICT-Initiative, ein großes interdisziplinäres und international vernetztes Big-Data-Projekt, mit dem globale Prozesse modelliert werden.
Man kann Krankheitsausbreitung vorhersagen, aber auch die unsichtbaren Erfolgsfaktoren der Gesellschaft sichtbar machen. Die Entstehung und Ausbreitung von Ideen, Innovationen und Kultur. Wir können globale Veränderungen abbilden und wer sie verursacht, Ressourcen und wer sie verwendet, Finanzrisiken und Krisen, um diese wirksamer zu bekämpfen.
Die Berechnung und Simulation globaler Vorgänge, basierend auf riesigen Datenmengen, ist für Dirk Helbing aber keineswegs die große Kristallkugel, mit der sich allwissend die Zukunft vorhersagen lässt. Die Komplexität wächst schneller, als die Verarbeitung der riesigen Datenberge vorankommt.
In der Tat ist der Aufmerksamkeit der scheinbar allwissenden Geheimdienste vieles entgangen. Der Ausbruch der Finanzkrise, der arabische Frühling, die Kriegsgefahr in der Ukraine, die Gefahr durch die IS-Kämpfer und Sympathisanten, die Bedrohung durch Ebola. Außerdem ist man dabei, die digitale Revolution zu verschlafen, welche in 10 bis 15 Jahren Algorithmen, Computer und Roboter produzieren wird, die sich in vielerlei Hinsicht mit Menschen messen können werden.
Die Vernetzung von Milliarden von Menschen über das Internet hat nicht nur einen riesigen globalen Markt geschaffen. In Verbindung mit sozialen Medien ist auch ein globales Informationssystem entstanden. Der Soziologe Dirk Helbing sieht darin die Chance, durch sinnvolle Nutzung von Daten auch der wachsenden Komplexität begegnen zu können.
In 10 Jahren werden 10-mal so viele Mess- und Steuersensoren mit dem Internet verbunden sein als Menschen. Alles wird vernetzt und das wird es ermöglichen, kollektive Intelligenz zu kreieren, die der Komplexität der Welt besser gerecht wird. Was benötigt das? Den Bau eines planetaren Nervensystems, einer intelligenten Informationsplattform auf der Basis des Sensornetzwerks des Internets der Dinge. Dieses planetare Nervensystem sollten wir als offenes und partizipatives Bürgernetzwerk aufbauen, damit wir Kontrolle über unsere Daten haben und alle davon profitieren.
In seinem Buch »Die Berechnung der Welt – Von der Weltformel zu Big Data« zeigt Klaus Mainzer, Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der TU München, wie die große Dateneuphorie nicht nur Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, sondern auch die Wissenschaft verändert. Das neue Zeitalter des Datensammelns macht die Warum-Frage aber keineswegs überflüssig. Theorien und Modelle bleiben die Voraussetzung, um Sinn in große Datenmengen zu bringen.
Ich rufe daher auf, stärker die Grundlagenforschung zu betreiben, denn die Theorien ohne Daten sind zwar leer, aber die Daten ohne Theorien sind blind.
Nach dem Internet der Personen wird das Internet der Dinge die Datenmengen enorm vergrößern. Immer mehr Gegenstände werden mit Sensoren ausgestattet, die über Software-Schnittstellen verbunden sind, Daten austauschen und miteinander kommunizieren.
Und dann kommt die Datenvielfalt hinzu. Das heißt, es sind nicht nur die digitalisierten, strukturierten Dokumente, sondern es handelt sich eben auch um die Sensorsignale, GPS-Daten und so weiter. Eine große amorphe Datenmasse. Und dazu braucht man neue Algorithmen. Das sind diese Big-Data-Algorithmen. Sie kennen im Prinzip einen alle. Das ist der Suchalgorithmus von Google. Nach dem Prinzip arbeiten die Algorithmen. Sie zerlegen diese amorphe Datenmassen in kleine Teilpakete und durchsuchen sie nach Korrelationen, nach Datenmuster, um auf dieser Grundlage dann Voraussagen zu machen über Trends, aber auch Profile von Gegenständen, von Produkten und von Personen. Und diese Big Data Welt ist natürlich der Hype zunächst mal in der Wirtschaft, weil derjenige gewinnt am Markt, der die schnellsten Algorithmen hat.
Seit einigen Jahren sind auch die Wissenschaften vom Datenhype erfasst. Manche wollen darin nicht nur eine schrittweise Transformation sehen, sondern gleich eine Revolution der wissenschaftlichen Praxis.
Denken Sie an CERN beispielsweise in der Physik. Dort gewaltige Datenmassen bei diesen Protonenkollisionen, nur etwa 0,1% können also ausgewertet werden mit den heutigen Mitteln oder in der Molekularbiologie, in der Medizin, wo nicht mehr händisch, wie Weiland, der gute alte Kepler, aus wenigen Daten Korrelationen der Planetenkonstellationen auswerten konnte, um zu den Planetengesetzen zu kommen, sondern dazu braucht man Machine Learning, Lernalgorithmen und so weiter, um auf dieser Grundlage Korrelationen zu entdecken. Das heißt, es ist ein Trend zu beobachten, die Algorithmen werden es schon richten. Sie werden die neuen Entdeckungen machen. Und zugespitzt hat es formuliert Chris Anderson, ein früherer Herausgeber der Zeitschrift Wired, mit dem Slogan Big Data, the end of theory. Big Data, das Ende der Theorie. Wir brauchen keine Beweise mehr.
Neue Formen der Mustererkennung in riesigen Datenmengen führen zu präzisen Voraussagen und Klassifikationen, ohne dass es notwendig wäre, die zugrunde liegenden Gesetze genau zu kennen. Ein Ansatz, dem Klaus Mainzer mit Hinweis auf die Erforschung des menschlichen Gehirns widerspricht.
Denn das Gehirn, vereinfacht gesagt, mit seinen vielen Neuronen, lässt sich vereinfacht durchaus ansehen wie so ein zellulärer Automat, wo jetzt die Nervenzellen ihre Zustände also wechseln. Und wir wissen, dass diese Verschaltungsmuster korreliert sind mit unseren kognitiven Fähigkeiten. Das heißt aber auch hier zeigte sich, wenn wir die Grundgesetze nicht kennen, dann helfen uns die Musterbildungen eigentlich wenig.
Das Durchforsten der immer größeren Datenmengen bedarf einer theoretischen Grundlage, um zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen, auch in der Medizin. Klaus Mainzer.
Wenn wir uns nur darauf verlassen, mit schnellen Algorithmen mehr oder weniger zufällige Dateneffekte für Medikamentenentwicklung zu finden, dann mag das zwar für den Todkranken, den Krebskranken beispielsweise der letzte Strohhalm sein, aber um eine nachhaltige, reproduzierbare Therapie zu ermöglichen, da muss man schon die Theorie der Zellen, da muss man die biochemischen Grundgesetze kennen.
Frauke Greter leitet die Forschungsgruppe Molekulare Biomechanik am Heidelberger Institut für theoretische Studien. In verschiedenen Disziplinen, von der Medizin bis zur Computerlinguistik, wird dort erforscht, wie man die exponentiell anwachsenden Datenmengen in den Wissenschaften am besten nutzen kann. Für die Computermodellierung sind große Speicherkapazitäten und Rechnerleistungen gefragt. Die Forschung produziert laufend neue Datenberge.
Im Bereich der Biophysik ist es so, dass wir wirklich versuchen zu verstehen, wie verschiedene Mechanismen bei uns im Körper stattfinden, die von Enzymen, verschiedenen Proteinen getrieben werden, sei es die Muskelkontraktion oder enzymatischer Abbau von dem, was wir vorhin gerade gegessen haben. Und das können wir mit Computermodellen machen und das machen wir in unserer Gruppe. Schnell kommt da mal ein paar Terabyte je Projekt zusammen, die dann analysiert werden wollen. Oder auch im Experiment und typischerweise mit einem Mikroskop möchte man in einer Zelle bestimmte Moleküle verfolgen. Und dadurch, dass wir immer bessere Auflösungen dieser Mikroskope haben, wachsen auch dort, wenn ich an meinem Mikroskop sitze, im Nu meine Datenberge an.
Da schon heute die lokale Infrastruktur für die Speicherung nicht ausreicht, werden die Daten auf verschiedenen amerikanischen und europäischen Rechnern verteilt. Da stellt sich die Frage, wie die großen Datenmengen über längere Zeit künftig verfügbar bleiben.
Vor einigen Jahren wurde das 1000 Genome Project initiiert in den USA. Und wir haben mittlerweile, das geht bald in die 10.000 menschliche Genome. Und diese ganzen Rohdaten, wir sprechen hier von mehreren hundert Terabyte, sollen nun natürlich der Forschungswelt verfügbar gemacht werden. Denn die Hoffnung ist, aus diesem Datensatz, und das funktioniert schon teilweise, zum Beispiel Krankheiten den Genen zuordnen können. Das heißt, welches Gen bei einer bestimmten Mutation in diesem Gen ist die Ursache für welche Krankheit? Das funktioniert für sehr einfache Krankheiten schon, wie die Sichelzellanämie. Oft sind es komplexere Zusammenhänge natürlich. Und da kommen wir wieder zur Komplexität. Wie kann ich dann ein Modell stricken, das mir so eine Assoziierung dann macht und mir für ein gegebenes Genom zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt im Alter von 40 Jahren ausrechnet?
Ansätze wie die personalisierte Medizin greifen auf große Datenmengen zurück und produzieren laufend neue. Zur Bearbeitung bedarf es enormer Speicherkapazitäten und Rechenleistungen, die in wissenschaftlichen Einrichtungen oft schwer verfügbar sind. Ein neues Geschäftsfeld für private Anbieter hat sich damit geöffnet. Marktbeherrschende Unternehmen sind schon zur Stelle.
Und da ist jetzt Amazon Web Services neu mit ins Boot genommen worden. Letztendlich ist das sehr klug von der Firma. Sie bietet Wissenschaftlern kostenlos diesen Speicherplatz an. Aber für Analysen dann kann pro Computerstunde praktisch bezahlt werden. Das wird sicherlich sehr, sehr viel stattfinden, sodass wir weg von den rein wissenschaftlichen Institutionen, die solchen Datenmengen managen können, gehen, hin zu einer Mischung von wissenschaftlichen Daten, die aber kommerziell dann auch wieder vertrieben werden. Und da muss sich sicherlich die Politik auch ganz stark fragen, in welche Richtung sich das entwickeln soll.
Auch in den digitalen Medien und sozialen Netzwerken werden Unmengen an Benutzerdaten produziert, betont der Medienforscher Ramon Reichert von der Universität Wien, Initiator eines internationalen Forschungsnetzwerks zu Social Media Studies und Herausgeber eines vor kurzem erschienenen Sammelbandes zu Big Data.
Allein in Handys und Smartphones, die für 6% des Datenaufkommens verantwortlich sind, steckt heute 1000-mal so viel Rechenleistung, wie es etwa 1986 auf der ganzen Welt gab. Und im Vergleichszeitraum von 1986 bis 2010 stieg die weltweite Datenverarbeitungsleistung jedes Jahr um annähernd 60% an. Aber nur 1% der Daten weltweit werden heute überhaupt erst analysiert.
Nicht nur die Probleme des Zugangs, sondern auch die fragliche Zuverlässigkeit und Aussagekraft der großen Datenberge erschweren die Sinnsuche. Neue Datenmonopole entstehen, die wenig Transparenz zulassen.
Bevor aber Sinn, besser gesagt, in die Daten kommen, brauchen Daten materielle Träger, die sie verarbeiten. Das heißt, die Big Data sind in ihrer veredelten Form nicht einfach neutrale Wissensaggregate, sondern das Ergebnis medientechnischer und medienkultureller Entwicklungen. Wir alle wissen, die NSA hat infrastrukturelle Ressourcen aufgebaut. Und im Bereich der Hardware gibt es hier ein enormes Machtgefälle. Aber nicht nur Geheimdienste, die jetzt in der Öffentlichkeit stark diskutiert werden. Auch wenige Unternehmen haben heute eine Monopolbildung bei der Datenauswertung und Modellierung etabliert.
Auf großen Datenmengen basierende Studien und Untersuchungen suggerieren auch besonders große Objektivität. In der konkreten Praxis zeigt sich aber oft, wie uneinheitlich, vage und ungenau große Datensätze sein können, gerade bei Studien, die auf Social-Media-Daten basieren.
Ein Beispiel sind die ungeordneten Praktiken des Beschlagwortens von Daten, in unserem Fall das Taggen von Bildern auf Flickr. die von den Usern mithilfe von Wörtern benennt werden. Es hat sich herausgestellt, dass die User selbst in ihren Datenpraktiken widerspenstige Praktiken etablieren, weil sie sich nicht an die Taxonomien der üblichen lexikalischen Klassifikation halten, sondern das oft auch als individuellen Datenspeicher gebrauchen.
Ein weiteres Problem der Big-Data-Forschung in sozialen Netzwerken ist die Abhängigkeit von großen Unternehmen, die den Zugang zu ihrem Datenmaterial einschränken. Ramon Reichert.
Die Online-Forschung ist hierbei von den Versionen abhängig, die das Unternehmen Twitter ihnen zur freien Verfügung überlässt. Sie bieten hier eine kostenlose Programmierschnittstelle an und nutzt man diese, dann kann man aber nur 1% aller Tweets pro 15 Minuten abschöpfen. Das heißt, nur wenn man die kostenpflichtige Schnittstelle nutzt, hat man im Grunde unbegrenzten Zugang zu allen Tweets. Die Twitter-Forschung, die es bisher gibt, nutzt aber diesen kostenfreien Zugang. Den kostenbedingten Zugang können sich bisher nur kapitalintensive Unternehmen leisten.
Der freie Zugang und die Kombination von Daten und Modellen sind für Dirk Helbing das Erfolgsrezept der Big-Data-Forschung. Auch in der Modellierung von Verkehrsströmen, wo die Datenerhebung begrenzt und teuer ist.
Wir haben Verkehrsleistungsassistenzsysteme entwickelt. Die funktionieren so, dass Fahrzeuge ausgestattet werden mit Radarsensoren, also das Internet der Dinge lässt grüßen sozusagen. Diese Sensoren messen die Abstände und Relativgeschwindigkeiten und lassen die Fahrzeuge automatisch fahren. Aber nicht nur so, dass es bequemer wird für die einzelnen Fahrer, sondern auch so, dass Staus vermieden werden, dass also ein kollektiver Effekt erzielt wird durch etwas, was man Mechanismusdesign nennt, auf eine Art und Weise, dass die Kapazität höher wird und die Stabilität des Verkehrsflusses auch erhöht wird. Also dadurch kann man dann die Staus auflösen.
Auch bei Simulationen zur Vermeidung von Massenpaniken, der Prognose der Entstehung und Ausbreitung von politischen Spannungen und Konflikten, hat die Big-Data-Forschung in Verbindung mit Modellierungen Erfolge gebracht. Viel umfassender ist aber das Projekt, globale, komplexe Prozesse in Echtzeit abzubilden, eine Art Weltsimulator. Dirk Helbing.
Da macht man im Grunde genommen Folgendes, dass man Sensoren, wie wir sie in den Smartphones haben, miteinander vernetzt und auf diese Art und Weise unsere Smartphones in ein Echtzeit-Mess-Sensornetzwerk verwandeln, aber auf eine Art und Weise, die auf die Privatsphäre Rücksicht nimmt und die ihnen die Kontrolle über die Datenströme gibt.
Die Vorstellung eines Weltsimulators könnte auch den Anspruch auf Allwissenheit und Allmacht suggerieren. Das internationale Forschungsnetzwerk, in dem Dirk Helbing daran arbeitet, verbindet damit aber das Gegenteil einer riesigen zentralen Maschine, die von Politikern und Firmen kontrolliert werden könnte. Es sollte eher eine Infrastruktur sein, die für alle offen ist, Wissenschaft und Bürger.
In einer komplexen Welt ist es enorm wichtig, dass wir verschiedene Perspektiven auf die Welt haben. Die Diversität ist entscheidend für das Funktionieren der kollektiven Intelligenz, die wir brauchen, um überhaupt mit der Komplexität der Welt zurechtzukommen. Das heißt, ein Riesen-Supercomputer, der irgendwelche Entscheidungen für die Welt trifft, wäre der falsche Weg, sondern es müsste eine Infrastruktur sein, die wir alle nutzen können, um bessere Entscheidungen zu treffen, aber nicht notwendigerweise die eine, sondern wir können sehr wohl zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, abhängig von unserem Wertesystem, unseren Zielen und so weiter.
Auch in den Lebenswissenschaften sind große Datenmengen allein kein Fortschrittsmotor. Ohne das richtige Modell dahinter lässt sich aus großen Datenansammlungen wenig lernen, betont Frauke Gräter für ihr Gebiet die molekulare Biomechanik. Da soll die Erforschung von Spinnenfäden als Grundlage für die Entwicklung neuer, besonders belastbarer Verbundwerkstoffe dienen. Durch die internationale Vernetzung der Daten in einer zunehmend digitalisierten Wissenschaft könnte diese Forschung erleichtert und beschleunigt werden.
Auf vielen Laboren dieser Welt werden ähnliche Messdaten mit verschiedenen Spinnen zum Beispiel in verschiedenen Altersstufen dieser Spinne bei verschiedenen Luftfeuchtigkeiten und so weiter gemessen, was dann sehr schlecht diese Messung reproduzierbar macht, sodass man hier gerne nicht nur die Messdaten alle an einem Punkt bündeln würde, sondern auch in einem gleichen Dateiformat gerne hätte, sodass man hier die Datenmasse, die wir über die Spinnenseidenmechanik kennen, an einen Ort zu bringen und für alle verfügbar zu machen.
Die voll digitalisierte Wissenschaft wird nicht nur Vorteile, sondern auch größeren Druck erzeugen, ist der Philosoph und Komplexitätsforscher Klaus Mainzer überzeugt. Nicht nur Datendruck, sondern auch Publikationsdruck.
Wenn wir die Entwicklung der Wissenschaft beobachten, etwa unsere jungen nachfolgenden Kolleginnen und Kollegen, also die Studierenden, die ein Paper nach dem anderen heutzutage raushauen müssen, die stehen unter einem derartigen Erfolgsdruck, dass sie eigentlich keine Zeit mehr haben, da hinreichend genügend mal nachzudenken, weil eben da hinten die Töpfe, das Anreizsystem so gestaltet ist, dass man da schnell zum Erfolg kommt.
Ein wichtiger Treiber der nächsten Stufe der Digitalisierung ist das Internet der Dinge. Unter dem Schlagwort Industrie 4.0 ist längst die vierte Phase der industriellen Revolution eingeläutet, die datenbasierte Automatisierung. Klaus Mainzer.
Wenn Sie nach Hamburg kommen, da gibt es einen völlig automatisierten Containerhafen. Und da werden natürlich Unmengen, und das ist die Kehrseite dieser automatisierten Industrie, Unmengen von Daten produziert. Und die Frage ist, was passiert mit den Daten? Das heißt, die Mitarbeiter, die in diesen automatisierten Prozess integriert sind, werden in einer Weise transparent, freundlich ausgedrückt, Daten werden gesammelt, von denen sie selber keine Ahnung haben. Profile können erstellt werden. Was passiert eigentlich mit diesen Daten? Das ist eine juristisch heute völlig unregulierte Welt. Und die Innovationszyklen der Technik und auch der Wissenschaft sind heute so schnell, dass die Politik und die Gesetzgebung hinterherhechelt.
Auch international kommt es bei dem großen Datensammeln zu einem Wettlauf. Deutschland hat vor kurzem zwei Big Data Kompetenzzentren eingerichtet, die dazu beitragen sollen, den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort zu sichern. Klaus Mainzer.
Da ist Deutschland hoffnungslos abgehängt. Und zwar, weil die amerikanische IT-Technologie schon in den End-60er Jahren strategisch, muss man sagen, ihren Vorteil ausgebaut hat. Stichwort ist hier Silicon Valley.
Gerade weil solche Abstände sich schwer reduzieren lassen, aber auch weil Big Data eine weitere Kluft zwischen Datenreichen und Datenarmen nicht nur im Nord-Süd-Gefälle erzeugt, wäre Europa gut beraten, einen eigenen Weg zu verfolgen, ist der Komplexitätsforscher Dirk Helbing überzeugt.
Europa braucht eine eigene Strategie, und zwar eine Strategie, die mit unseren Werten vereinbar ist. Und mein Vorschlag ist der, viel stärker auf Open Data zu setzen. Das heißt, auf das Teilen von Daten, Informationen und Wissen, weil es nämlich allen nutzt. Und das würde dann ein Informations- und Innovationsökosystem schaffen, wo alle nehmen können, aber zurückgeben. Und das führt dann letzten Endes eben zu einem viel schnelleren Wachstum, weil wir alle an diesem neuen Datengebäude bauen.
Auch ein neuer Zugang zur Bildung ist gefragt, meint der Medienforscher Ramon Reichert, um Big Data sinnvoll nutzen zu können.
Wir brauchen eine allgemeine Datensensibilisierung, die möglicherweise auch in der Bildungskultur verankert werden soll. Und wir brauchen eine neue Kompetenz im Bereich der Schaffung der Kulturtechnik, einer Programmierung, die über das haptische Erleben des Computers hinausgeht und den Computer auch als Medium der schriftkulturellen Kodierung versucht zu respektieren und in die Bildungslandschaft einführt.
Big Data ist für den Komplexitätsforscher Klaus Mainzer nur ein Vorspiel. Dahinter steht das Thema der Automatisierung und die Frage, welches Menschenbild wir damit verbinden werden, wenn viele Fähigkeiten der Menschen zunehmend von Maschinen übernommen werden.
Die Innovationszyklen sind so schnell in der Technik, gerade auch in der Naturwissenschaft, dass der soziale Bereich hinterherhinkt. Wir müssen die Urteilskraft behalten. Und das ist letztendlich eine Frage unseres Ausbildungssystems. Wir müssen in den nachfolgenden Generationen die Sensibilisierung auch für die sozialen und gesellschaftlichen und politischen Fragen auch bei den Ingenieuren erzeugen. Denn letztendlich wird dieser Bereich eine entscheidende Rolle spielen auf dem Weg in diese automatisierte Welt.
Big Data. Wie kommt Sinn in die großen Zahlen? Sie hörten einen Bericht vom 24. Ernst-Mach-Forum. Gestaltung Martin Bernhofer. Das Ernst-Mach-Forum ist eine Veranstaltungsreihe des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. der Wiener Vorlesungen und der Ö1 Wissenschaftsredaktion. Morgen bringen wir in den Dimensionen das geheime Leben des Paul de Man. Eine Sendung von Gerhard Pretting.